Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Heute geht es im Podcast ja um die Beziehung statt Erziehung und zwar vor allem mit dem eigenen Kind. Ein sehr spannendes Thema und ich freue mich richtig, heute darüber zu sprechen.
Ja, hi Karis. Schön dich zu hören und auch schön dich zu sehen. Ich freue mich auch total auf das Thema. Ja, weil wahrscheinlich besonders, wenn du Mama oder Papa bist, du täglich ja damit konfrontiert bist. Deswegen freue ich mich auf unser Gespräch heute.
Ja, auf jeden Fall. Und man kommt auch an seine Grenzen. Und es ist wirklich super wichtig, wenn man ein paar Tools an der Hand hat, macht es einem das Ganze einfacher, wie man vielleicht in einem sehr stressigen Moment mit seinem Kind sprechen kann.
Absolut, absolut. Also, du hast es ja gerade schon genannt, Beziehung anstelle von Erziehung. Magst du mal runterbrechen, was für dich Erziehung und auch die Beziehung bedeutet, also von der Definition her?
Ja, also ich würde sagen, Erziehung und Beziehung ist irgendwie auch ziemlich ähnlich und doch sehr unterschiedlich, die Bedeutung. Die Beziehung zwischen meinem Kind und mir sollte ja eigentlich auf einer Ebene sein. Dennoch sollte ja der Erwachsene irgendwo auch das Sagen haben und das Kind darf aber nicht das Gefühl haben, dass es total machtlos ist. Also ich finde, die Erziehung sollte für mich persönlich auf einer Ebene sein, also auf Augenhöhe, aber dennoch bestimmend. Und das Kind sollte jetzt auch nicht den ganzen Tag entscheiden, weil ich glaube, es würde ihm nicht gut tun. Und es braucht auch Grenzen. Bedeutet, die Erziehung schafft eigentlich auch die Beziehung zwischen dem Kind und der Mutter jetzt in unserem Fall. Und schafft auch den Grundbaustein für die Beziehung des weiterführenden Lebens.
Ja,
So mal allgemein.
ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass, also weil du gerade auch sagst, für das bevorstehende Leben, ich glaube, was so das Wichtigste für den Kern, für das Aufwachsen mit Kindern ist, ist wirklich, dass du dem Kind Liebe, Geborgenheit, Fürsorge und so wie so ganz kraftvolle Wurzeln gibst, damit es heranwachsen darf, weil das legt halt einfach den gesamten Grundstein für die weiterführende Zukunft für den Jugendlichen dann, für wenn du dann erwachsen bist. Und das Thema ist halt auch, dass wir halt oft dann versuchen, ganz viel im Außen richtig zu machen für unsere Kinder. Also, ne, dass wir genug Spielsachen haben, dass wir ja irgendwie darauf achten, dass es gut ist, dass es regelmäßig ist. Also natürlich sind gewisse Abläufe auch super wichtig, aber vielleicht bevor wir uns mit Abläufen und Spielsachen und sowas dann stressen, was das Kind ja dann auch spürt, halt wirklich immer für uns einchecken, dass diese Fürsorge und die Liebe halt immer der erste Grundbaustein ist, bevor das andere folgt. Weil ich glaube wirklich, dass es dem Kind später egal ist, ob es was. Ja, also was es auf den Tisch bekommen hat oder was es für Spielsachen im Kinderzimmer hatte, sondern dass es eher wichtig war, wie Mama und Papa miteinander kommuniziert haben und auch wie Mama und Papa mit dem Kind kommuniziert haben.
Es ist auf jeden Fall so, dass auch wenn man eine sehr liebevolle Beziehung oder Erziehung eben zu seinem Kind hat und es auch sehr liebevoll erzieht, heißt es ja nicht gleich, dass man das Kind verwöhnt. Also mit Liebe kann man ja sowieso Babys nicht verwöhnen. Also mehr Liebe ist immer besser als weniger, egal wie viel es ist und Körperkontakt und Zuneigung und später sind es auch, finde ich, die Komplimente, die das Kind stärken, also das Loben und wirklich begeistert sein von dem Kind auch. Und es ist ganz arg wichtig, dass es nicht verwechselt wird, dass man dann das Kind verzieht, nur weil man eben eine liebevolle Art und Weise vielleicht an den Tag legt. Da haben wir vielleicht ein Beispiel. Also wenn natürlich das Kind auf die Straße rennen will, ist das eine sehr schwierige Situation, in der man dann vielleicht erstmal schreit und sagt, sofort stehen bleiben, spinnst du, du kannst doch nicht auf die Straße rennen, das ist so gefährlich, da kommen Autos und so weiter. Und es ist sehr schwierig, da liebevoll zu bleiben, weil man ja sauer ist, weil man Angst hat. Aber man kann ja dem Kind die Angst irgendwo dann auch erklären. Ne? Man kann ja sagen, Mama hat wirklich Angst um dich, dass du da auf die Straße rennst. Die Autos sind super schnell. Und da kann man dann auch in der Liebe bleiben. Im ersten Moment ist man vielleicht emotional dann einfach, da muss man schreien. Sowas ist dann auch, finde ich, in Ordnung. Aber man muss es dem Kind halt danach auch erklären, warum. Und vielleicht sogar die Situation analysieren, also zurückgehen, warum ist das Kind jetzt überhaupt gerade auf die Straße gerannt, beziehungsweise wollte auf die Straße rennen. Weil das war davor vielleicht auch irgendwo ein Fehler, dass man keine Führung dem Kind gezeigt hat. Oder es keine Grenzen hatte. Oder man nicht
oder
achtsam war.
Oder in der autoritären Phase ist.
Oder autoritäre Phase. Da versuche ich immer irgendwo meinem Kleinen auch eine Wahl zu geben zwischen zwei Dingen, dass er zum Beispiel, also ich weiß ganz genau, wo wir hinlaufen müssen und in welchem Zeitrahmen das möglich ist, aber trotzdem lasse ich ihn entscheiden, ob wir an einer Stelle vielleicht rechts laufen und an der anderen Stelle vielleicht links laufen. So hat er dann irgendwie das Gefühl von Autonomie und er kann entscheiden, fühlt sich wichtig, aber dennoch macht er eigentlich das, was ich will. Nur er merkt es eben nicht so in dem Moment und hat trotzdem die Freiheit, aber auch die Führung. Und ich finde, also sein Verhalten ist dann ganz anders, viel ruhiger und er würde dann vielleicht nicht so eher auf die Straße rennen. Wie?
Ja, als wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir müssen uns jetzt super schnell beeilen, wir müssen irgendwie in einer halben Stunde da sein und du hast überhaupt, also er hat überhaupt gar keine Zeit, sich zu äußern oder überhaupt auch zu verstehen, warum vielleicht jetzt das Beeilen ist. Also das sehe ich auf jeden Fall auch so und du hast es gerade angesprochen, dass du, wenn du im ersten Moment mal, also es ist vielleicht auch nicht immer nur diese Straßensituation oder eine, sag ich mal, gefährliche Alltagssituation, sondern manchmal, wir sind ja Menschen und wir haben ja alles an Emotionen und Gefühlen und natürlich leben wir die im Alltag mit unserem Kind und wenn wir uns mal traurig fühlen oder wütend fühlen oder verärgert sind oder irgendwas passiert ist im Außen, was wir einfach in dem Moment nicht total sofort regulieren können in unserem Körper und das vielleicht dann doch mal an unserem Kind auch spüren lassen, haben wir ja wirklich spätestens, auch wenn es nicht direkt nach dem Moment ist, auch am Abend noch die Wahl, dem Kind auch zu erklären, hey, das und das, so ging es mir heute und das gehört, also das definiere ich so ein bisschen als Beziehung anstelle von Erziehung, dass ich halt wirklich mit meinem Kind so kommuniziere, wie ich mit jemandem auf Augenhöhe eben kommuniziere. Und das heißt auf gar keinen Fall, dass ich nicht was leiten kann, weil letztendlich im Beruf ist es ja genauso, da wirst du ja auch geführt von dem Teamleiter oder von dem Chef. Oder du bist Teamleiter oder Chef und da führst du ja auch ein Team, aber ja auch auf Augenhöhe. Und so würde ich es auch für mich ein bisschen definieren. So ist auch die Beziehung zu meinem Kind. Und du hast jetzt schon ein fast drei Jahre, genau. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Phase, als in der Tilda aktuell ist, weil sie natürlich noch ein Baby ist, aber dennoch gewöhne ich mir auch jetzt schon an, wenn, das sind so kleine Sachen, auch wenn Markus und ich zum Beispiel einen Konflikt haben, ne, der gar nichts mit ihr zu tun hat, wo es einfach darum geht, okay, wie fahren wir los, wann fahren wir los, so, ne, wo wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind oder so, und wo man dann halt eher diskutiert, ihr dann danach zu erklären, hey, wir haben gerade eine Diskussion oder einen Konflikt gehabt aufgrund dessen und natürlich versteht sie das, also würde jetzt jeder sagen, das versteht die doch gar nicht und ist ein Baby und macht dich nicht lächerlich, aber natürlich bekommt sie die Energie mit, wenn zum Beispiel auch Eltern im Konflikt sind oder wenn ich auch, weiß ich nicht, in der Nacht, wie jetzt sind wir hier in Livigno und die erste Nacht hat Tilda, ist sie 5-mal die Nacht aufgewacht, wahrscheinlich wegen der Höhe, der langen Autofahrt und sonst schläft sie halt, also wacht sie einmal auf und natürlich bin ich dann, wenn sie dann das vierte Mal aufwacht, so, oh, ich möchte schlafen, ne, weil ich hatte auch eine lange Fahrt und dann erkläre ich ihr aber auch am nächsten Morgen, falls ich in der Nacht mal mich irgendwie genervt gefühlt hatte, hatte das einfach nichts mit dir zu tun, sondern ich war genervt, weil ich müde war. Und das sind Grundbedürfnisse. Und das bedeutet, also ich hoffe, dass ich anhand dieser Beispiele jetzt gut erklären konnte, was eben für mich Beziehung bedeutet, einfach zu sagen, hey, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Gefühle, Emotionen, ich gehe da durch und vielleicht lasse ich mal was an dir aus, aber das erkläre ich dann dem Kind danach. Und je älter das Kind wird, desto wichtiger wird das, glaube ich.
Ja, richtig schön. Voll das gute Beispiel, weil jede Mama kennt Schlafmangel und Müdigkeit. Und da fährt man auch mal aus der Haut, also ich zumindest auf jeden Fall, oder da kommt man auch mal mit dem Partner aneinander, weil Müdigkeit einfach sehr schlaucht und die belastet dann auch irgendwo die ganze Familie. Und es ist echt super, wenn du dann der Kleinen erklärst, dass es nichts mit ihr zu tun hat, weil Kinder sind tendenziell immer, neigen sie dazu, dass sie denken, dass sie schuld sind. Und das, ja, da muss man echt aufpassen, gerade wenn auch täglich vielleicht Situationen dann passieren in Familien, in denen es wirklich dann stressiger verläuft oder so, dass das Kind nicht jeden Tag irgendwie denkt, dass es schuld daran ist.
Ja, voll, absolut. Also diese Schlussfolgerungen, die können wir, ja, also du kannst eine Situation ganz anders wahrnehmen als ich und so ist es eben auch bei unseren Kindern. Und selbst wenn das Kind nur in der Ecke sitzt und spielt und du irgendwie am Telefon mit deiner Familie oder mit Freunden oder mit deinem Partner irgendwie einen Konflikt hast, du weißt einfach gar nicht, was dein Kind daraus schlussfolgert. Und wenn du es danach hingehst und erklärst, dann hast du für dich auf jeden Fall alles getan, damit es nicht denkt, okay, oh Gott, Mama oder Papa, die sind jetzt total gestresst wegen mir. So, ne? Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr oft so ist, dass es heißt ja auch oft, ja, wir sind zu spät gekommen wegen unserem Kind. Wir können das nicht machen wegen unserem Kind. Wir, keine Ahnung, die Zweisamkeit wird weniger wegen dem Kind. Also so, ne, sind so viele Sachen, die dann immer auf das Kind geschoben werden. Aber das Kind ist überhaupt nicht schuld, weil letztendlich kannst du deinen Alltag ja so gestalten und dir auch die Phasen dann so nehmen, wie du es möchtest. Und ich finde das dann immer manchmal so eine Ausrede, dass das Kind schuld wäre.
Oh und, ja, ey. Da sprichst du auf jeden Fall was Richtiges an. So unbedachte Sätze, ne?
Ja, oder, ach, sie oder er haben, die hat jetzt wieder das und das gemacht. Also, ne, der Mensch tendiert einfach super viel dazu, über das eigene Kind so, dann, also ich nenn's jetzt mal abwertend zu kommunizieren, anstelle zu sagen, also, ich habe damals nämlich so ein Video gesehen und das fand ich so toll. Da hat eine Mama mit einer Freundin telefoniert und hat halt so total schöne Sachen über das Kind gesagt, wie wir schlafen jeden Abend gemeinsam ein und ich genieße die Zeit mit ihr und sie kann das und das schon so gut und das Kind hat an der Tür gelauscht. Das war natürlich ein gestelltes Video. Und dann war eben die Schlussfolgerung von dem Kind, Mama liebt mich, ich bin gut genug, ich bin gesehen. Und dann ist sie wieder in Ruhe spielen gegangen. Und dann in der anderen Situation war es eben so, dass die Mama halt gesagt hat, oh, ich habe jetzt wieder nicht geschlafen, weil XY wach war und jetzt muss ich für sie noch Essen machen und nachher bringe ich sie noch dahin und eigentlich will ich aber das und das machen. Und das Kind hört es mit und schlussfolgert, oh, ich bin zu viel, Mama ist gestresst von mir, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, weil natürlich niemand meint das so. Um Gottes Willen, jeder liebt seine Kinder auf jeden Fall, aber ich glaube wirklich, dass die Schlussfolgerungen von Kindern, wenn sie das hören oder das andere hören, eben dementsprechend anders sind.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt so wichtig und also einfach nachzudenken, was man mit den Worten anrichten kann bei dem eigenen Kind und auch natürlich das Umfeld, weil es gibt so oft Beispiele, denen ich mir denke, okay, das war jetzt so unbedacht, das zu sagen für das Kind, das bedeutet ja dem Kind die Welt, solche Sachen. Und die machen ja auch irgendwo das Unterbewusstsein, also die kreieren das Unterbewusstsein und stärken entweder das Selbstbewusstsein oder eben nicht. Und das muss man alles später wieder rauskriegen, wenn man es überhaupt erkennt. Und das ist nicht einfach. Also Also richtig gut. Das ist schon mal ein toller Tipp, dass man einfach mehr darüber nachdenkt, was man sagt und wie man sich verhält, weil das Kind hat bestimmt keine Schuld und es ist eine Umstellung. Man hat sich ja für ein Kind entschieden. Es ist oft stressiger, aber es ist wirklich absolut eine doofe Ausrede, auch zu sagen, dass man zu spät kommt wegen dem Kind, weil man kann auch mit Kind pünktlich sein. Das liegt auch an der Organisation und eben auch wieder an der Art und Weise und Kommunikation, wenn man sich fertig macht. Das ist ja auch so ein Punkt, fertig machen. Das Kind möchte sich nicht anziehen, schreit, rennt weg, möchte das alles nicht, möchte vielleicht nicht rausgehen. Und da zu erkennen auch, finde ich, ist in der Situation ist es manchmal schwierig, aber man kann es ja im Nachhinein auch analysieren, finde ich. Und dann leuchtet einem voll ein, was gerade das Problem eigentlich war und kann das ja dann nächstes Mal besser machen.
Ja, absolut. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Begriff bedürfnisorientierte Erziehung, Beziehung. Weil du es gerade gesagt hast mit, du hast gerade, es wird stressiger mit Kind. Wir haben darüber auch mal gesprochen und festgestellt, dass, also mein Markus und ich, und festgestellt, dass es ist nicht das Kind, was es stressiger macht. Es ist eher, dass du natürlich trotzdem deine ganzen Sachen hast, ne? Und vielleicht im Business wachsen möchtest oder das und das dir vorgenommen hast oder das und das, ne? Du hast ja auch deine Ziele als Familie und auch für dich. Und dadurch, dass du das mit noch einem zusätzlichen, ich nenne es jetzt mal To-Do, also das Kind ist jetzt mal das zusätzliche To-Do, weil es ist halt einfach auf dich angewiesen, funktionieren die anderen Dinge einfach nicht mehr so, wie sie ohne das zusätzliche To-Do, jetzt liebevoll genannt, funktionieren. Und da halt wirklich sich dann zu hinterfragen, okay, du willst los, du hast dir das vorgenommen und dein Kind möchte sich nicht anziehen, ne? Dann ist das Bedürfnis von deinem Kind jetzt halt natürlich einfach nicht rauszugehen, weil es gerade im Spielen war, weil es in seiner oder ihrer Welt voll drin war und du ziehst es da raus, um hinzugehen. Oder vielleicht hat es gerade das Bedürfnis nach Spiel und Spaß oder das Bedürfnis nach Geborgenheit. Vielleicht möchte es gerade nicht raus in die Welt, weil es gerade Sicherheit und Geborgenheit braucht und rebelliert deswegen so, ne? Und das, was du auch sagst, im Anschluss dann gucken, was ist eigentlich das Bedürfnis und bestenfalls halt in dem Moment schauen. Also ich weiß, es ist auf jeden Fall nicht immer leicht. Aber ich denke, dass wenn du anfängst, mit deinem Kind eben auf dieser Augenhöhe zu kommunizieren und immer versuchst, vom Kleinen an schon bedürfnisorientiert zu denken, dass dann so Situationen vielleicht auch gar nicht so oft entstehen. Und es gibt halt ja so viele schöne Ansätze wie den Montessori-Ansatz, wo Kinder wirklich selbstbestimmt im Alltag sind, ne, wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, mit dem Weg bestimmen oder anziehen, dass du ihnen eine Wahl gibst, was sie anziehen dürfen, den Kleiderschrank auf der Höhe des Kindes hast oder ne, beim Kochen etc., dass du das Kind in deinen Alltag jeden Tag so mit integrierst. Und natürlich ist das zeitaufwendiger. Du musst für alles, wenn du mit dem Kind kochst, musst du natürlich mehr Zeit einplanen. Aber so hast du wahrscheinlich ein entspanntes Eltern-Kind-Verhältnis, weil dein Kind sich nicht ständig irgendwie abgeschoben fühlt, weil du jetzt kochen möchtest, du möchtest die Wäsche machen, du möchtest rausgehen, du möchtest deine Sachen so weitermachen, als wäre das Kind nicht da. Und natürlich sucht das Kind sich dann Wege, dass es endlich gehört wird. Und das ist dann halt schreien, rebellieren, über die Straße laufen, so, ne? Das sind ja alles Aktionen, was das Kind bringt, weil es halt einfach nicht gehört wird, also das Bedürfnis nicht gehört wird. Würde ich jetzt behaupten.
Auf jeden Fall, da hast du recht. Ja, das ist so. Und es ist so spannend auch, sich weiterzuentwickeln mit Kind, weil ich glaube, dass ich mich niemals auf diese Stufe jetzt befinden würde, auf der ich jetzt bin, ohne Kind. Weil das einfach nochmal auch ein Prozess für einen selber ist und eine Chance für einen selber, nochmal Dinge aufzulösen, die vielleicht geschlummert haben irgendwo, tief im Unterbewusstsein, die halt auch, also das eigene innere Kind, nochmal heilen lassen können. Und ich bin dafür so dankbar. Und gerade Dinge, die einen dann auch triggern, haben ja wirklich auch was mit dem eigenen inneren Kind zu tun. Und wenn man daran arbeitet, das sind wir wieder dabei, wenn man an sich selber arbeitet, kann man eigentlich doch immer am meisten erreichen, weil das Umfeld sich immer dir anpasst und die Energie, die du ausstrahlst, die geht immer nach außen und die wird immer bei jemand anderem ankommen. Und man findet dann auch natürlich Menschen, die sich da auch so weiterentwickeln. Und dann ist man wieder stärker, weil man dann Menschen um sich hat, die auch eben an sich arbeiten und glücklich sind und zum Beispiel schön mit ihren Kindern sprechen. Und so wird das Feld immer größer und es breitet sich immer mehr Liebe aus über immer mehr Menschen. Und das ist ja eigentlich der beste Weg für Frieden. Also
voll, auch. Ja, total schön. Absolut.
Und Weiterentwicklung. Genau, und das ist so ansteckend, deshalb ist es auch immer, finde ich, so toll, wenn man da mit dem Kind auch mal aneinander gerät. Also in dem Moment ist es natürlich nicht toll, sondern sehr ärgerlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn man im Nachhinein versteht, was jetzt da los war, ist es doch irgendwo so, dass man immer wieder ein Stück weiter geht. Und auch mit dem Kleinen, also es gibt ja verschiedene Phasen, ne? Die Babyphase, die Kleinkindphase und dann geht's ja auch noch weiter und es ist so witzig, weil man nie weiß, was als nächstes kommt, wenn man ja erst das erste Mal Mama ist. Also ich weiß ja nicht in einem Jahr, was dann für Challenges kommen werden. Aber in dem Moment ist es immer wieder neu und man muss sich da neu dran gewöhnen und sich da dann auch irgendwo versuchen, weiterzuentwickeln. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass man, wie du gesagt hast, zu Hause, man sollte wirklich mit dem Kind sein und nicht wegen dem Kind, wie du gesagt hast, wegen dem Kind ist es so und so und so, sondern für das Kind oder mit dem Kind kann man ja auch, man kann die Sätze ja auch einfach anders formulieren oder das Ganze einfach gar nicht bewerten, ist ja auch eine Option. Und du hattest vorhin noch gesagt, wegen dem Stress, das, da wollte ich noch drauf eingehen und zwar, Stress ist ja auch so relativ. Man hat ja eigentlich, irgendwo ist der Mensch ja grundsätzlich oft gestresst, weil er meint, dass irgendwie das gerade nicht so läuft, wie es sollte oder es könnte besser laufen. Und man hat ja immer so ein bisschen wuschelt da in seinem Ding rum. Und ich finde auch, dass ich jetzt nicht wirklich mehr Stress habe als vor meinem Kind. Das kann man jetzt so einfach gar nicht sagen. Man hatte einfach andere Dinge, die einen gestresst haben, als jetzt. Und es ist eigentlich Schwachsinn zu sagen, die Kinder, die, das ist dann irgendwie ein anderes Leben. Ja, es stimmt schon, es ist ein anderes Leben. Man entwickelt sich halt weiter, ja. Aber es ist ja kein stressigeres Leben, so in dem Sinn, oder? Also würdest du sagen, dass es stressiger ist?
Ja, es ist witzig, dass du das so sagst, weil ich glaube, dass Stress dann auch, wenn du, weil du vorhin auch vom inneren Kind gesprochen hast, halt mal dann hinzuschauen, warum bin ich eigentlich immer so gestresst? Na, du bist gestresst, wenn du nur im Abi, also wenn du innerlich glaubst, du kannst zum Beispiel nur erfolgreich sein mit viel Arbeit, wenn du gestresst bist, ne? Also erfolgreich zu werden oder Dinge zu erledigen sind anstrengend, zum Beispiel stressig, dann wirst du dich natürlich auch immer so fühlen. Und wenn du dich permanent so fühlst, halt dann wirklich mal wie so eine mathematische Formel zu gucken, okay, Arbeit ist für mich immer Stress. Wie müsste ich denn die Formel umstellen, dass Arbeit zum Beispiel mit Leichtigkeit mir von der Hand geht? Ne? Und dann halt zu gucken, warum verbinde ich Arbeit mit Stress? Ah, okay, weil meine Eltern vielleicht damals immer gestresst waren oder, also es ist ja dieses typische Beispiel, dass man immer so erstmal bei den Eltern guckt, deswegen nenne ich das jetzt. Kann natürlich auch alles andere sein. Und da halt zu gucken, ja, aber ich möchte doch eigentlich mich gar nicht im Alltag immer so gestresst fühlen, weil natürlich, du hast vollkommen recht, der Mensch an sich ist im permanenten Laufen, Rennen, also ne, immer wieder größer werden. Und das hat definitiv nichts mit dem Kind zu tun. Also Menschen, die immer gestresst waren, werden auch mit Kind vielleicht sogar noch mehr gestresst sein, weil sie glauben, weil es ja auch in der Gesellschaft so erzählt wird, mit Kind ist das Leben so stressig. Aber ich finde, das ist wirklich Bullshit, weil ich finde, das Leben mit Kind ist halt total beflügelnd und eher ist das Kind ein Indikator, Indikator, sagt man das so, oder ein Faktor, ja, wo es den Stress total so ein bisschen rausnimmt, weil dein Kind zwingt dich dazu, in die Natur zu gehen, dein Kind zwingt dich dazu, dich hinzusetzen, einfach in dem Moment zu sein. Und die Dinge, die dein Kind von dir möchte, sind alles andere als Stressfaktoren. So, und eigentlich sind die der natürliche Ursprung des Menschseins. Und deswegen erinnert dich dein Kind, gibt dir dein Kind eigentlich immer nur eine Auszeit. Aber in dem Moment, wo du dir sagst, du möchtest dir die Auszeit nicht nehmen, ist das natürlich für dich stressig. Es ist für dich dann permanenter Stress, mit deinem Kind zu sein, weil du immer denkst, du musst eigentlich noch das machen, das machen, das machen. Und das ist, glaube ich, der Stressfaktor, oder das ist für mich dieses zum Thema Stress, also einfach zu gucken, was bedeutet das eigentlich für mich persönlich.
Ja, ja. Das auf jeden Fall auf den Punkt.
Und du hast vorhin noch gesagt, also was ich halt eigentlich fragen wollte, weil du gesagt hast, mit stressigen Situationen dann, wenn das Kind auch in der Kleinkindphase zum Beispiel ist, wie, wenn du jetzt mal, weil du das gesagt hast mit dem Konflikt mit deinem Sohn, dass das dann in dem Moment nicht so schön ist, aber dass es diese Konflikte natürlich gibt, logisch. Deswegen sind wir ja auch Mensch, so, ne? Also es wäre ja, ich glaube, in jedem Haushalt gibt es Konflikte. Wie ist so ein Konflikt, so ein typischer kleiner Konflikt mit deinem Sohn, und wie gehst du damit um? Entweder, wenn du es hinkriegst in dem Moment oder auch danach.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Essen. Essen am Tisch, gemeinsames Essen am Tisch. Da ist es auch öfter mal so, dass der Kleine wirklich, zum Beispiel möchte er jetzt gerade nicht das Essen, sondern er möchte jetzt gerade noch Honig auf seinem Brei haben. Dann müssen wir erklären, warum man vielleicht jetzt gerade keinen Honig da drauf machen kann. Dann wird er vielleicht sauer, weil er will jetzt das haben und generell, und dann wirft er den Löffel durch die Gegend. Oder schiebt den Teller weg, sehr grob, sodass er irgendwo aneckt und was rausspritzt. Und dann versucht man das halt zu erklären und so weiter, und dann eskaliert es, weil er dann zum Beispiel auch schreit, dann will er das Lätzchen nicht anziehen und dann rebelliert er einfach komplett. Dann ist natürlich mal die Frage, warum ist es jetzt überhaupt gekommen? Und wie kann ich damit jetzt umgehen? Weil ich kann ja jetzt auch nicht einfach sagen, okay, wenn du jetzt nicht isst, dann gehst du jetzt runter und dann gibt es jetzt halt kein Abendessen. Dann ist er ja auch so, ja, okay, weil das ist ja nicht sein Bedürfnis, was in dem Moment nicht erkannt wurde. Er hat ja jetzt ein Bedürfnis, ein unbefriedigtes, und daraufhin ist er da so. Und wie ich das dann zum Beispiel versuche zu lösen, oder wir, dass ich erstmal, also wenn eben jetzt die Situation aufgekommen ist, dass das Ganze eskaliert, dann erkläre ich ihm erstmal die ganze Situation. Das hilft richtig viel. Also wirklich erklären. Zum Beispiel, ich kann dir jetzt nicht noch mehr Honig geben, weil die Bienen sind ganz klein und die machen Honig für uns, eigentlich für sich, und wir essen ihn, und man sollte davon ganz wenig essen, weil das ist echt gar nicht gut, wenn man den Honig den Bienen weg isst.
Ach, das
deswegen
süß.
Kann ich dir leider nur ein ganz bisschen Honig geben. Und da müssen wir aufpassen, da können wir jetzt nicht jeden Tag einfach Honig essen, weil sonst haben die nichts mehr. Das erkläre ich dann versucht, also versteht er das vielleicht auch manchmal, also das versteht er auf jeden Fall schon, aber trotzdem ist die Situation noch sehr stressig und er will das Letzte nicht anziehen und so weiter. Dann würde ich zum Beispiel auch versuchen zu sagen, hast du denn keinen Hunger jetzt gerade vielleicht? Möchtest du, dass ich dir helfe beim Essen? Möchtest du vielleicht, dass ich dich fütter gerade, oder willst du lieber selber essen? Hast du vielleicht noch irgendwie Durst oder geht's dir gerade nicht gut? Kann ich da irgendwas tun? Und wenn das halt alles nicht hilft und er da einfach komplett rebelliert, dann würde ich sagen, dass er, wenn er jetzt nicht essen möchte und den Löffel, wenn das da nicht klappt, dann würde ich sagen, kommst du einfach aus dem Stuhl, kannst vielleicht da in der Ecke noch ein bisschen spielen, da ist so eine Spielecke, und dann können wir nochmal später versuchen, ob es klappt. Und dann könnte es auch wieder eskalieren und es immer noch nicht funktionieren. Und dann würde ich sagen, okay, wenn du jetzt einmal noch den Löffel wirfst, also sagen wir mal, der wirft jetzt die ganze Zeit den Löffel halt, ich hebe ihn auf, das ist ja eigentlich dann auch nicht sinnvoll, den immer wieder aufzuheben, dann hebe ich ihn nochmal auf und sage, wenn der jetzt halt noch einmal wegfliegt, dann geh mal raus auf dem Stuhl und dann ist das Essen jetzt leider erstmal beendet. Und das kann dann wirklich sein, dass er wieder rausfliegt und ich ihn dann raussetze und er dann sich einfach abreagieren kann. Ich bleibe trotzdem bei ihm. Das wäre jetzt dann, sage ich mal, so ein kleiner Wutanfall, der halt einfach aus ihm rauskommt. Er weiß manchmal selber nicht, warum. Ich glaube, das kommt einfach so in dieser Phase, dass das einen, dass die so richtig übermannt und die dann auch, oder die haben vielleicht auch Schmerzen, vielleicht kommt auch ein Zahn, man weiß es halt nicht. Und dann würde ich halt einfach trotzdem bei ihm bleiben. Er möchte eigentlich nicht, dass ich ihn anfasse, wenn sowas ist. Aber ich würde halt nicht weggehen, sondern ich würde trotzdem da bleiben und sagen, ich bin da, wenn was ist, kannst dich beruhigen und ich verstehe dich, es ist jetzt alles so stressig und so. Und tatsächlich ist es dann echt so, nach 5 bis 10 Minuten, dass er sich wirklich beruhigt und dann sagt der Mama Hunger, essen und streckt die Arme auf, dann umarmen wir uns und ich setze ihn rein und er isst ganz allein. Alles auf.
Verrührend.
Also das hatten wir schon wirklich hin und wieder, dass eben die Situation dann so war und es war dann auch okay. Und ich glaube, in dem Moment kann man da auch nicht wirklich viel tun in so einem Wutanfall. Wenn das jetzt natürlich eine Sache ist dass er einfach irgendwie gar keine Grenzen hat und sich dann einfach immer so beim Essen halt verhält, dass er halt Sachen in der Gegend rumschmeißt und so. Ich glaube, dann ist wieder was anderes, weil das macht er jetzt nicht normalerweise, aber in so einer Situation wäre das mal die Lösung.
Ja, es ist ein richtig schönes Beispiel, also weil ich vermute mal, dass viele Menschen mit Kleinkind dieses Essensthema haben und deswegen, ich finde es also richtig rührend einfach, so mit dem Bienchen und ne, dass du ihm auch den Raum gibst, wütend zu sein, was ja auch so super wichtig ist, weil wir ja auch gelernt bekommen, dass Wut nicht gelebt werden darf. Und auch wirklich zu sagen, hey, es ist okay, du bist wütend, leb das, ich bin da, wenn du mich brauchst. Viel mehr kannst du ja in Wut wahrscheinlich gar nicht für jemanden sonst tun. Ne? Du kannst natürlich helfen, zu gucken, wo kommt die Wut her. Wobei das dann vielleicht in dem Alter mit 3,5 noch sehr jung wäre, das für ein Kind einzuordnen, was jetzt wirklich ihn wütend macht. Und das ist richtig schön gelöst, sag ich mal. Und auch voll cool, dass du da halt ruhig bleiben kannst, ne? Weil, und das ist dann wahrscheinlich der Konflikt, der oft entsteht. Diese Situation haben wahrscheinlich so, ich würde jetzt mal sagen, 100% der Familien einmal im Leben mit dem Kind. Und entweder macht es dich dann halt auch wütend, ne? So dass du dann auch wütend auf deinen Sohn bist. Und dann die Situation ja ganz anders ausgeht, als wenn du ruhig bleibst und du versuchst, zu gucken, okay, was funktioniert jetzt gerade und wie kannst du bestmöglich ihn durch sein Nicht-Essen-Wollen und wütend sein oder auch vielleicht Schmerzen haben, was du gesagt hast, mit dem Zahn durchbegleiten.
Ja, es ist schwer, also ich gebe es ehrlich zu, natürlich ist es dann nicht immer so gewesen, dass ich in diese Situation direkt so reagieren konnte. Es gab auch Situationen, in denen ich dann einfach auch gesagt habe, jetzt reicht's, du willst nie essen und solche Aussagen dann getroffen habe, die vielleicht, also die natürlich kontraproduktiv waren, aber in dem Moment in der Emotion konnte man das nicht anders und hat ihn dann vielleicht einfach raus und ihn auf den Boden gesetzt und ist dann auch mal weggelaufen in die Küche, hat gesagt, ja, jetzt ist gut und mir reicht's oder sonst irgendwas und dann saß er da halt allein. Ja, es ist nicht ideal, aber es kommt vor und man sollte sich auch keine Vorwürfe machen, wenn solche Situationen, die sind ja neu für uns, die triggern einen, manche triggern einen nicht, weil es halt in der Kindheit auch selber vielleicht nicht Thema war. Die anderen lassen sich von dem triggern, die anderen von dem, wie auch immer. Und man darf dann einfach auch sagen, okay, das tut mir leid, dem Kind, wie du es auch gesagt hast, das hatte nichts mit dir zu tun, aber ich war einfach sehr sauer, weil ich jetzt auch los möchte und ich hatte jetzt keine Zeit und keine Geduld und ich muss heute noch so viel machen und habe so viel im Kopf, dass ich jetzt gerade einfach keinen Nerv hatte dafür, 5-mal den Löffel aufzuheben. Und natürlich sollte man dann auch erklären, dass es halt, dass man das nicht möchte, weil ja, ist immer so die Frage, man macht es nicht, das finde ich auch immer blöd, ja, mit Essen spielt man nicht und so weiter. Nee, macht man auch nicht. Aber darunter verstehen die Kinder ja nichts. man muss das irgendwie anders erklären. Das Essen wurde hergestellt vielleicht von Menschen. Schau mal, das hat der Bauer gemacht, das hat vielleicht der Müller gemacht und das hat der Bäcker gemacht. Der ist da früh aufgestanden für dich. Irgendwie so auf die Art und Weise sollte man das, glaube ich, erklären und nicht diese pauschal Erwachsenenaussagen.
Ja, ist richtig schön. Also auch das mit dem Honig fand ich mega toll. Und weil du jetzt ja nochmal gesagt hast, dieses, wenn man eben vielleicht in dem Moment nicht bei sich ist und nicht die Ruhe hat, um darauf so liebevoll einzugehen, wie du es jetzt am Anfang erzählt hast, dann ist ja auch die Frage, was glaubst du denn über dich in dem, also wenn dein Kind jetzt da sitzt, ne, mit dem Essen spielt, alles wegwirft, du eigentlich nur eine Viertelstunde fürs Essen eingeplant hast, weil du los möchtest, und du dann auch wütend wirst. So, was glaubst du dann über dich in dem Moment, wenn du wütend bist? Weil letztendlich ist das ja dann auch wieder ein, ich bin nicht gut genug, weil ich komme jetzt zu spät, ich kriege meine Sachen nicht erledigt, etc. Und da dann wirklich nach so einem Konflikt mal hinzugucken und sagen, warum hat mich das denn so doll getriggert, ne?
Ja, voll. Oder was ich auch für Gedanken habe, zum Beispiel, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht, dass er jetzt so sich verhält? Habe ich vielleicht vorhin nicht das und das richtig gemacht oder habe ich vielleicht nicht geschaut, dass er gestern Abend früh genug ins Bett kam? War es vielleicht zu viel an der einen oder anderen Stelle? War ich nicht achtsam genug oder so, dass er jetzt mir das heimzahlt? So ist ja Quatsch, aber so der Gedanke dann. Und da fühlt man sich einfach schuldig, gell? Und dann ist man wütend eigentlich auf sich selber, weil man das jetzt gerade nicht gebacken bekommt.
Ja, ist auch gut. Ja, stimmt. Was habe ich falsch gemacht? So. Ja.
Ja, dass er jetzt nicht so funktioniert. Und man vergisst halt sehr schnell, dass natürlich sind es Kinder und Babys, aber das sind ja trotzdem eigene Menschen. Und man vergisst sehr schnell, dass sie ja auch irgendwie Gefühle haben und eine Meinung. Und sie hatten ja auch einen Tag oder haben Gedanken von dem Tag, wie der jetzt kommt und wollen vielleicht jetzt gerade auch lieber was anderes machen.
Ja, und das ist halt genau diese Beziehung, von der wir vorhin gesprochen haben, weil letztendlich, wenn zu dir jemand ständig sagt, so, du ziehst dich jetzt an, du setzt dich jetzt hin, du gehst jetzt baden, du gehst jetzt schlafen, du isst jetzt, und selbstverständlich dürfen wir unsere Kinder liebevoll führen durch den Tag, weil ich glaube auch eine gewisse Routine und eine gewisse Führung halt einfach super, super wichtig für uns Menschen ist, um zu überleben, ne? Und uns auch wohl und sicher zu fühlen. Und deswegen feiere ich diesen Montessori-Ansatz halt so total, weil da geht es zum Beispiel auch darum, dass du dem Kind wie so eine Kinderküche hinstellst, wo es sich zum Beispiel sein eigenes Obst oder sein eigenes Gemüse oder sein eigenes Frühstück machen kann. Und dann halt auch einen Tisch hast, was halt auf der Höhe des Kindes ist, wo es sich selbst ransetzen kann, etc. Natürlich ist es auch schön, dass das Kind gemeinsam mit den Erwachsenen, also mit den Eltern ist. Deswegen muss man immer für sich so gucken, was geht da für mich, was kann ich vielleicht aus dem Montessori-Ansatz nehmen und was möchte ich aber einfach für mich anders haben, weil ich halt auch Mahlzeiten mit meinem Kind essen möchte. Aber gerade dieses Essensthema, auch was die Kinder essen, ne? Manche essen kein Obst, kein Gemüse oder nur rote Nudeln und sowas. Da einfach wirklich zu gucken, wie kann ich das, und das fängt halt meiner Meinung nach wirklich schon im Babyalter an, wie ist das die erste Berührung mit dem Essen, ne? Wahrscheinlich schon auch beim Stillen, ich weiß es nicht. Also Tilda hatte so 2-3 Wochen so einen Bruststreik, wo sie mich immer angeschrien hat, wenn keine Milch sofort kam. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, das ist jetzt halt auch ihre erste Erfahrung mit Essen, weil es ja nicht immediately da ist für sie. Also, ne, weil es halt 2-3 Minuten braucht, und wenn sie schreit, natürlich länger, weil dann saugt sie nicht. Und das habe ich für mich halt einfach so wahrgenommen und auch ihr gesagt, es ist immer genug Essen da. So, ne? Also so, weil ich einfach das für mich ihr erklären wollte, warum, dass sie halt nicht irgendwie irgendwann denkt, Essen ist immer mit Stress oder Warten verbunden oder so. Und da, glaube ich, diese ersten Berührungen mit dem Essen und dann auch natürlich, wenn die Beikost dazukommt, ne, machst du Brei, machst du Fingerfood, wie lange stillst du, wann gibst du, also manche stillen gar nicht, weil sie es nicht können, ne, auch ein Thema. Und da einfach zu gucken, wie entwickelt sich dieses Essensthema, dass es halt einfach ein gesundes Verhältnis zum Essen hat. Und ich würde mal behaupten, gerade wir Frauen, also, und da schließe ich mich auch mit ein, jetzt zum Glück nicht mehr, aber als ich so 16 bis Mitte 20 war, hatte ich ein super ungesundes Verhältnis zum Essen. Also, weil man sich dann auch, nicht schlank genug gefühlt hat, aber da... kurze Abweicher, ich auch sowas, also es hat mich auch so getriggert, als ich beim Kinderarzt war. Die sagen ja dann immer zu dem Kind, oh, das ist aber wohl genährt, oder du hast aber schöne Speckbeinchen, oder die ist aber ganz schön dünn, oder so, ne? Also es wird ja, der Körper wird ja gleich beurteilt. Und dann habe ich gesagt, hör auf damit. weil ich halt nicht möchte, dass mein Kind, also Körper, so body geschämt wird, ob es jetzt zu dünn oder zu dick wird. Und dann habe ich auch ganz lange, hat mich das beschäftigt, und da habe ich mit Markus drüber gesprochen, da habe ich gesagt, und ich glaube, da fängt's an mit dem Körperthema, weil der Körper von Baby an bewertet wird. Oh, verstehst du, was ich meine?
Echt total. diese Bewertung, also generell, das ist so ein Thema, was mich immer mehr beschäftigt, weil wenn man anfängt zu verstehen, was eigentlich eine Bewertung ist, merkt man, dass eigentlich fast jeder ständig bewertet oder dass sehr viele Personen sehr viel bewerten. Also auch natürlich selber, dass man selber auch sehr viel bewertet. Jede Situation, jeder Mensch, jede Verhaltensweise. Warum hat er das jetzt so gemacht? Immer bei dem anderen die Schuld suchen. Genauso wie, wenn man sagt, das Kind ist schuld. Also immer erstmal die Schuld woanders suchen. Und die Bewertung von einem kleinen Säugling, also ganz ehrlich, oder auch, wie viel das jetzt wiegt und, oh, oder was jetzt zum Beispiel mich persönlich immer getriggert hat. Also nicht schlimm. Oh, das sieht ja aus wie Marlon. 1:1 Marlon. Ja, natürlich, für eine frisch gebackene Mama ist es nicht schön, wenn man hört, dass das Kind halt nicht aussieht, auch ein bisschen wie man selber. Das ist auch ganz schön, wenn man da auch was hört, oder einfach nichts sagen, weil es ist einfach ein Baby, ist einfach ein Mensch, das besteht ja auch aus Marlon. Natürlich sieht es auch aus wie Marlon, das ist doch schön. Aber immer diese Bewertungen, oh, der Kopf, oh, das hat ja, oh, so ist es und so, und der Kopf ist so, und ach, der ist platt oder rund oder eckig. Und diese ständigen Sachen, und ich glaube, es ist auch ganz arg schwer, also jetzt ist mir das jetzt alles völlig wurscht, aber ich glaube, es ist ganz arg schwer für eine Mama, die ganz frisch Mama ist, mit dem ersten Baby, diese ganzen Reize von außen zu verkraften und diese ganzen Bewertungen und Verhaltensweisen von Personen zu verdauen. Ich glaube, das ist richtig schwer. Und diese ganzen Hormone und überhaupt Mama zu sein, man hat keine Ahnung. Und es gibt einfach viele auch Tipps, die helfen würden. Aber die meisten Menschen, die jetzt zum Beispiel bei mir, das waren irgendwie dann so, also ich weiß nicht, es waren einfach nur Hauptsache, die wollten was sagen. Aber das war jetzt nicht für uns als Tipp, sondern es war einfach nur, die wollten halt einfach ihre Meinung kundtun. Und das ist halt ganz, ganz schwer. Ich finde auch bei frisch gebackenen Eltern sehr, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also genau, Bewertung generell könnte man, glaube ich, auch zurückschrauben, auch gegenüber dem Kind. Ach, der ist ja aufgedreht. Ach, das ist ja ein sehr aktives Kind oder sonstige Sachen. Du, das ist ja gerade die Situation. Also erstens kennt man das Kind ja nicht. Das ist jetzt vielleicht ein Moment von 10 Minuten und dann bewertet man direkt, wie das Kind ist. Warum?
Voll. Also auch diese Bewertung und Wertung. Also wir kriegen es natürlich so beigebracht. Ne? Wir werden ja permanent bewertet für alles, was wir tun. Also von, sag ich mal, ab der Grundschule wird dein Kind auf jeden Fall bewertet, ob es gut zeichnet, ob es gut Zahlen schreiben kann, etc. Und das ist natürlich dann auch in unseren Köpfen, okay, jemand tut was und ich werte. Und deswegen tun wir es halt auch permanent. Das stimmt, da hast du voll recht.
Ja, stimmt. Wird in der Schule einem so auch klar, das ist dann, vielleicht könnte man es einfach differenzieren, weil die Bewertung auch, klar, von der Leistung jetzt zum Beispiel in Mathe, das ist ja dann, je nachdem, was man da jetzt gelernt hat oder wie der Lehrer war und so weiter, hat man dann ja auch wirklich ein Ergebnis. das dann bewertet wird. Aber ich finde, das sollte dann unabhängig von dem Menschen sein, dass man dann eben bewertet. Nicht immer den Menschen oder seinen Charakter oder sein Verhalten.
Voll. Und also wie du sagst, ne, das eine Kind wird gesagt, es ist aufgedreht, das andere Kind wird so ruhig. Also es ist halt, wann ist es denn, wie soll denn ein Kind sein? Also was ist denn das Bilderbuchkind? Und je nachdem, zu welchen Spezialisten du auch gehst, gehst du zum Arzt, wertet der Körper, was weiß ich alles, ne? Gehst du vielleicht irgendwo auf den, weiß nicht, irgendwo zum Sport mit deinem Kind, ne? Ist es, dann wird er natürlich seine Fachkenntnisse auf dein Kind überlegen und da halt, als finde ich halt auch so ein spannendes Thema da halt in der Beziehung, wenn du halt wirklich noch, um nochmal auf das Thema Beziehung anstelle von Erziehung gehen, halt wirklich auch erstmal wichtig mit deinem Kind zu kommunizieren und auch da zu wissen, dass alles, was jemand außen zu deinem Kind sagt, ne, wie zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu aktiv, zu wenig aktiv, das macht halt was mit dir. Und da zu denken, wie würdest du dich denn fühlen, wenn jemand zu dir sagen würde, du bist überdreht? Du bist aber ganz schön aktiv. So, und das ist ja dann auch, wie fühlst du dich denn dann? Und automatisch, wenn die Gesellschaft immer wieder sagt, wie du bist, wirst du auch wieder dazu. Also, ne, dein Ich Bin wird ja geprägt durch auch die Gesellschaft und alles, was auf dein Ich Bin folgt, ist halt ja ungefähr so das Kraftvollste, was folgen kann. Und wenn halt dein Ich Bin ist, ich bin zu aktiv, ich bin zu dick, ich bin zu groß, ich bin zu dumm, ich bin zu was auch immer, dann wird dein Leben auch so kreiert, als wenn du permanent vom Außen gespiegelt bekommst mit, ich bin intelligent, ich bin genau richtig, so wie ich bin, ne? Nicht, also so einfach, ah, dein Kind ist ja genau richtig. Warum sagt das denn keiner?
Das ist cool. Warum sagt das denn keiner? Ja, genau. Man könnte auch einfach positive Dinge kundtun. Und die meckern und negativ und könnte man ja einfach austauschen.
Voll, definitiv.
Ja, wäre eine Option.
Und du hast vorhin noch das Thema angesprochen mit so viel Rat geben und Tipps. Also gerade wenn du auch gerade Mama geworden bist. Aber ich fand das auch in der Schwangerschaft echt krass, weil es gibt ja ganz viele Bücher, wo so dann steht Erstausstattung und was du alles mit ins Krankenhaus, Geburtshaus, wo auch immer du gebärst, bringen musst. Und ganz viele Sachen, was dein Kind gerade so, ne, im Bauch, was sich da gerade entwickelt und so. Und dann habe ich mir gedacht, aber wo ist denn dieser Ratgeber, der sagt, vertrau vielleicht deinem Herzen, wie stärkst du deine Intuition, um zu wissen, was dein Kind braucht? Was, ne, dein Kind braucht erstmal gar nichts letztendlich. Und diese ganzen Anschaffungslisten sind halt meiner Meinung nach, also klar, es braucht ein paar Klamotten und so, ne? Damit es warm ist. Aber sonst braucht dein Kind doch nichts. Aber diese Listen von was du alles brauchst, diese Erstausstattung, das hat mich so getriggert, weil ich gedacht habe, das stresst mich auch. Also, ne, das noch, hier Kinderwagen, da noch Babybett und was nicht alles. Und letztendlich, wir haben unseren Kinderwagen nie benutzt und unser Kind schläft immer noch in unserem Bett in der Mitte. So. Und also der Kinderwagen kam tatsächlich aus mir selbst raus. Aber das Bett habe ich von Anfang an gesagt, ich brauche kein Kinderbett, weil ich weiß, dass unser Kind erstmal gerade mit Stillen, ne, aber das ist für mich einfach von der Intuition her das Beste, was wir tun können, einfach bei uns unser Baby zu haben, weil mit dem permanenten Stillen, dann musst du ja immer aufstehen und dann hat keiner guten Schlaf. Und da einfach wirklich, also für alle Mamas und Papas, die jetzt gerade vielleicht auch zuhören, zu wissen, folgt einfach eurer Intuition, ne? Folgt deinem Herzen. Du hast deinem Kind ja auch mit dem Herzen gezeugt und ist in dir getragen und dein Körper macht das alles von alleine, ohne dass jemand irgendwas von außen macht, ne? Und das Kind wird in dir, also der Mensch wird ja durch deinen Körper in dir drin ernährt, großgezogen, du gebärst es selbstständig im besten Fall, wenn alles medizinisch gut ist. Warum machst du es dann, wenn dein Kind da ist, anders? Also folg doch weiter deinem Körper, deiner Intuition und gib genau dem Kind das. Und das ist auf jeden Fall Zuneigung, Liebe, viele Kuddeleien und wie du es vorhin auch gesagt hast, also wer sagt, du verwöhnst dein Kind, weil du es irgendwie zu lange trägst oder es in deinem Bett mitschläft oder keine Ahnung, du sagst, ja gut, dann isst du jetzt halt nicht auf, weil es halt einfach gerade keinen Hunger hat. Und das mit Verwöhnen, das würde ich, also ich finde eher Verwöhnen ist, wenn du deinem Kind alles kaufst, total konsumorientiert erziehst, und ja, also ich finde, auf Bedürfnisse eingehen ist einfach kein Verwöhnen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Und diese Intuition ist wirklich der Schlüssel. Und ich war so oft auch in Situationen, in denen ich gespürt habe, dass es jetzt gerade einfach genug ist oder dass ich jetzt mit dem Kleinen nach Hause gehen will. Und ich wollte auch teilweise keinen Besuch, weil es einfach für mich so ein starkes Gefühl war, dass es gerade für ihn zu viel ist. Ich meine, so ein kleiner Knopf kommt da auf die Welt. Es ist schon so unheimlich viel und da muss man auch einfach als Eltern ganz arg Acht auf sich geben und ich finde auch viel Ruhe und das kommt ja aus so einer Höhle raus, mit dunkel Wasser gefüllt und alles und dann ist auf einmal allein im Bett zum Beispiel. Also manche haben damit kein Problem, ich finde das also auch gar keine Bewertung, aber eben da ist ja der Schlüssel die Intuition, weil du weißt es und für mich wäre es zum Beispiel auch unvorstellbar gewesen, ihn irgendwie dann alleine irgendwo hinzulegen oder sonst was, weil ich einfach gespürt habe, dass er das bald braucht und das tragen und das in den Schlaf tragen, wenn dann Leute gesagt haben, ja, der schläft ja niemals alleine ein und so weiter. Nee, das stimmt einfach nicht und jede Mama weiß halt für sein Kind am besten, wie es läuft, aber eben nur für sein eigenes Kind.
Was würdest du denn sagen, was könnten Menschen tun, um ihre Intuition vielleicht zu stärken? Weil ich glaube, das wäre so ein schöner Abschlusstipp, weil ich mir schon vorstellen kann, dass viele weit weg von ihrer Intuition leben, weil es natürlich auch super schwer ist, der eigenen Intuition, dem eigenen Herzen zu folgen. Was könntest du mit an die Hand geben, um der eigenen Intuition nach unserer Folge so ein Stückchen näher zu kommen?
Also ich kann nur sagen, dass es wirklich hilft, wenn man gerade was Schlechtes in sich fühlt, dann weiß man ja, dass irgendetwas so ist, wie es jetzt gerade nicht richtig ist. Also gegen die Intuition. Wenn man zum Beispiel eine Entscheidung treffen muss zwischen zwei Sachen, geht man jetzt auf die Geburtstagsfeier mit ganz vielen Leuten, mit einem 1 Monate alten Baby und oder nicht, will man lieber zu Hause bleiben, was will man? Will man eigentlich das dem recht machen, vielleicht dem Gast oder wie ist, was ist eigentlich jetzt gerade der Grund? Und wenn man dann eine Entscheidung trifft, kennt ihr das, wenn man dann so richtig erleichtert ist, dass man jetzt die Entscheidung getroffen hat, dann weiß man, die Intuition, der ist man gefolgt. Und ich finde es auch ganz toll, zum Beispiel Podcasts anzuhören. Deswegen so schön, dass wir einen machen. Es hilft mir unheimlich, immer wieder welche anzuhören. Und es hilft mir sogar auch selber, einen aufzunehmen, um wieder in meine Mitte zu kommen. Und ich glaube, man muss es einfach regelmäßig einstellen. Man kann nicht einfach das Leben laufen lassen, weil man verliert einfach durch diese ganzen äußerlichen Einflüsse so das eigene, die eigene Intuition. Also vielleicht die so Tipps. Vielleicht hast du ja auch noch einen.
Ich habe mir direkt mal bei unserem Podcast-Themen notiert, Intuition. Das wird dazu mal eine Folge machen.
Oh ja, ein schönes Thema.
Ja, deswegen, also ich glaube, das, was du gesagt hast, habe ich total auch gefühlt mit diesem, okay, was sich vielleicht auch in beide Entscheidungen mal reinführen. Okay, wie fühle ich mich jetzt? Gehe ich auf die Party? Oh, okay, es wird stressig, mein Kind ist noch zu klein oder es kriegt gerade einen Zahn oder was auch immer. Oder bleibe ich zu Hause, na dann könnte vielleicht XY sauer auf mich sein, aber oh, ich würde es mir hier richtig gemütlich machen mit meinem Kind und so. Ne? Also einfach gucken, okay, was ist das Gefühl? Also und sobald es halt wirklich dann in diesem Außen ist, mit könnte jetzt jemand dann sauer auf mich sein, wenn ich nicht gehe, dann ist halt einfach nichts zu tun. Weil ich glaube, du kannst auch durchaus sagen, meine Intuition sagt mir, ich gehe auf diese Veranstaltung mit 100 Leuten, weil ich da einfach so viel Spaß haben werde und so tolle Gespräche führen würde. Und deswegen hat das auch dein Kind, und da kommen wir wieder, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, zu dieser Energie, die Kinder immer spüren. Ne, wenn es dir gut geht, wenn du gut drauf bist, wird dein Kind das mit also die werden das dann mitfühlen. Und für mich hilft es halt immer, aber das mache ich jetzt aktuell auch ganz wenig, weil ich keine Zeit habe. Nee, weil ich mir die Zeit einfach nicht nehme.
Genau. Das ist doch super.
Also meine Tochter war da jetzt nur gerade. Und da halt einfach so immer mal die Augen zuzumachen, dreimal zu atmen, in das Herz zu hören und dann auch das Herz zu bitten, dir vielleicht die Antwort zu geben. Das finde ich auch immer ganz schön. Wenn du, ne, es gibt ja auch Menschen, die sind, wie ich würde sagen, ich bin sehr verblümt. Mhm. Und deswegen mache ich dann so verblümte Dinge. Und wenn du halt nicht so verblümt bist, dann halt einfach rational gucken, okay, wie fühle ich mich mit beiden Entscheidungen und dann die Entscheidung treffen. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die führen ihr Business zum Beispiel auch mit der Intuition, ne? Und die treffen halt, obwohl zum Beispiel ein super guter Deal reinkommt, wo du einfach ein gutes Geld zum Beispiel für den Auftrag bekommen würdest. Und die lehnen den trotzdem ab, weil die Intuition sagt, das wäre der falsche Weg. Und das finde ich so kraftvoll, weil wenn du deiner Intuition folgst, und so ist es auch bei deinen Kindern und immer, dann wird danach was viel Größeres kommen.
Es ist echt so richtig und es ist so eine Erleichterung jedes Mal, wenn man der folgt. Ich kenne es von mir selber. Und wenn man sich auch nicht gut fühlt, glaube ich, und nicht weiß warum, dann kann man auch mal überlegen, seit wann hat man vielleicht irgendwie Entscheidungen getroffen, die einen so fühlen lassen, ne? Und da nochmal in sich zu gehen. Richtig schön.
Das braucht eine eigene Folge.
Auf jeden Fall. Ja, super. Dann sind wir jetzt am Ende angelangt von unserer Folge und war richtig schön, wieder mit dir zu sprechen und es hat mir auch selber wirklich richtig gut getan, muss ich sagen.
Ja, mir auch. Also, wir machen den Podcast nur für uns, Leute.
Genau, auch das ist ja so ein Punkt. Man macht ja eigentlich, oder man schreibt ja auch Bücher, man verarbeitet ja selber auch so richtig viel, ne? Und gibt das ja alles weiter und das ist einfach so schön, ja, für einen selber auch zusätzlich noch.
Das stimmt. Okay, dann danke dir für deine Zeit. Das hat mich riesig, riesig gefreut. Ich fand es auch mega schön und ich hoffe, dass wirklich, ja, also es ist ja auch meine Vision so stark, einfach, dass Familien, vor allem Mamas, weil ich halt natürlich aus Mama-Perspektive spreche, aber auch alle Papas, anfangen, so mehr mit ihrem Herzen ihren Kindern gegenüber zu agieren. Also da bin ich echt, also wenn ich daran denke, kriege ich so gleich Tränen, weil ich das so schön fänden würde. Und wenn ich auch manchmal dann so Konflikte irgendwo sehe, wo das Kind so hilflos ist und die Eltern zum Beispiel mega, ne, das Kind anschreien auf dem Spielplatz oder so, mich macht das so traurig. Ich sage immer zu Markus, ich habe ein richtig schweres Herz. Also das ist für mich so das Schlimmste, was, ich kann das auch nicht beschreiben, aber ich finde es so ungerecht, einem Lebewesen und deswegen auch das Gleiche für Tiere, sorry, dass ich jetzt nochmal abschweife, dieses Tier, es kann sich einfach nicht wehren, dieser Mensch, dieses Kind, es kann nichts anderes gerade tun, es ist so auf dich angewiesen und du übst dann eine negative Macht aus und das, also wenn ich sowas mitbekomme, es macht mich richtig schwer und traurig und wütend und so, ich weiß, also ich kann es gar nicht sagen, warum das so ist, aber deswegen wünsche ich mir einfach so sehr, dass Familien wirklich auf ihr, also wenn sie sich dazu entscheiden, Kinder zu bekommen, dann bitte hör da auf deinem Herzen, auf dein Herz.
Oh ja, das ist ein super schönes Schlusswort und eben verstehe ich zu 100%, es sollte wirklich so sein, dass wir doch den Kindern die Wege eröffnen und liebevoll sind und auch verständnisvoll gegenüber ihren kleinen und für sie großen Emotionen und dann nicht so mit Groll, sondern mit Liebe rangehen. Und du kannst sicher auch richtig viel da erreichen und so schön, dass wir da auch den Podcast machen, weil das wird auch Leute erreichen und einfach dieses Ganzheitliche und Inspiration. Ich meine, ich habe auch so viel da von Podcasts darüber gelernt und sicher erreichen wir auch den einen oder anderen, der dann noch was besser machen möchte.
Also, ja. Schönes Schlusswort jetzt von dir.
Danke.
Bis
Sophie,
bald.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Chaos Philosophie.